Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Authentisch, inspirierend und mit Herz, von uns für Sie. Wir sprechen heute mit Claudia Plattner, Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, über die Zukunft der Cyberarchitektur Deutschlands und haben diese Folge live am 14.04.2026 bei uns im Basecamp aufgenommen. Deutschlands Cyberarchitektur befindet sich im Wandel. Sie soll widerstandsfähiger werden, klarere Strukturen erhalten und technologisch souveräner agieren. Im Mittelpunkt stehen sichere digitale Infrastrukturen, verbindliche Standards und ein effizienter Umgang mit föderalen Zuständigkeiten. Entscheidend ist die Frage, wie Deutschland seine digitalen Grundlagen so gestaltet, dass Staat, Wirtschaft und Gesellschaft im Cyberraum dauerhaft geschützt und handlungsfähig bleiben. Wie genau das gelingen soll, genau darüber haben wir mit Claudia Plattner gesprochen. Aber hören Sie selbst. Mein Name ist Marina Rigoyan und ich wünsche Ihnen nun viel Freude am Zuhören und beim Weiterdenken. Guten Morgen. Und herzlich willkommen hier aus Berlin-Mitte, aus dem Basecamp, zu einer neuen Ausgabe von Nachgefragt. Wie immer, kurz, knapp, dynamisch und informativ. Wir holen uns in 30 Minuten die wichtigsten Infos zu einem aktuellen Thema und starten damit gut informiert in den Tag. Schön, dass Sie heute alle vor Ort sind. Ich begrüße die Gäste hier im Saal, ganz viele bekannte Gesichter heute, aber auch die Gäste, die uns im Livestream verfolgen, da sind ja einige. Heute geht es um nichts Geringeres als Deutschlands künftige Cyberarchitektur. Wie muss sie aussehen, um Sicherheit, Resilienz und staatliche Handlungsfähigkeit zu gewährleisten und gleichzeitig dabei Innovation und Wachstum nicht ausbremsen? Wir fragen nach, wie immer, bei jemandem, der es nun wirklich genau wissen muss. Und zwar, ich begrüße heute ganz herzlich Claudia Plattner, Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI. Herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Claudia, dass du heute dabei bist. Und ich habe schon im Vorgespräch gesagt, ich hatte noch nie so viele Fragen, die einfach so aus mir raussprudelten, als ich das heute vorbereitet habe. Insofern, lass uns gleich eintauchen. Du bist vor rund 2,5 Jahren zum BSI gekommen. Wie war damals dein Eindruck von der Cyberwehrhaftigkeit Deutschlands und was hat sich seither getan? Und Hand aufs Herz, hast du dir das Ganze so genauso vorgestellt? Was hattest du damals für Ideen und wie sieht es heute aus?
Naja, also ich bin ja deshalb zum BSI gegangen, weil man mich danach gefragt hat und weil die Herausforderung halt schon gewaltig ist. Ich meine, wenn es einfach wäre, hätte ich da gar keine Lust zu, sondern tatsächlich die Herausforderung ist es. Und insofern war ich mir der Situation durchaus bewusst. Das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, okay, da muss was getan werden, da helfe ich mit. Das ist ein ganz, ganz starker Motivator bei mir. Das ist so ein Trigger, ne? Wenn man den Knopf drückt, dann passiert da was. Ich würde sagen, wir haben schon ein paar Sachen seitdem geschafft. Also ich bin nicht unzufrieden mit dem, was wir geschafft haben. Erstmal fein. Ich bin unzufrieden dafür, dass viele Dinge noch viel zu lange dauern. So bin ich halt. Ich bin da notorisch ungeduldig. Wir müssen schneller und besser werden. Und was das Thema angeht, habe ich mir das so vorgestellt. Ja, also ich glaube, ich kann schon sagen, dass manche meiner Befürchtungen durchaus bestätigt wurden über Geschwindigkeit, über Weg nach vorne, Zug zum Tor. Und auf der anderen Seite sind aber auch viele Sachen über grundsätzliche Leistungsfähigkeit auch durchaus positiv bestätigt worden, nämlich da ist schon eine Maschinerie dahinter, die auch was kann. Ja, also wir haben durchaus da Kräfte, die wir mobilisieren können. Also die habe ich da auch gefunden. Also insofern, ich glaube, es hat sich im Wesentlichen eigentlich so die meisten Sachen, die ich mir so ungefähr so vorgestellt hatte, durchaus auch bestätigt. Und für mich jetzt wichtig, dass wir Speed drauf kriegen, dass wir die Kräfte, die wir haben, auch mobilisieren können, um da wirklich nach vorne zu kommen, weil wir haben da noch echt ein Stück Weg vor uns.
Ja, das glaube ich. Aber das klingt auf jeden Fall sehr gut und motiviert und es geht voran. Tja, dann im Anschluss gleich die Frage, wenn es nach dir ginge und wirklich nur nach dir. Welche Reform oder strukturelle Veränderung, was die Cyberarchitektur Deutschlands angeht, heute im Jahre 2026, würde deiner Meinung nach Deutschland am schnellsten nach vorne bringen?
Das ist Ich habe tatsächlich ja mir die Fragen auch mal vorher kurz anschauen dürfen, die da so aus dir rausgesprudelt sind, wie du gerade so schön gesagt hast. Man merkt immer, dass es gute Fragen sind, wenn man nicht sofort eine Antwort hat. Ne? Das sind die guten Fragen. So, also insofern habe ich also auch hier jetzt nicht sofort die Antwort schlechthin. Das ist es und dann sind wir fertig. Ich würde zwei Sachen an der Stelle erwähnen wollen. Das erste ist zunächst mal, zu einer Cybersicherheitsarchitektur gehört nicht nur der Staat, da gehört vor allen Dingen auch die Private Seite, also die kommerzielle Seite dazu, die ist super wichtig. Und wenn ich mir da was wünschen dürfte, dann hätte ich gerne so einen großen europäischen Champion plus ganz, ganz viele andere Unternehmen, die an dieser Stelle wirklich das Thema Cybersicherheit nach vorne bringen. Also quasi so, ich sag mal, so was Airbus für Flugzeuge ist, so ein Unternehmen hätte ich gerne für Europa, da so einen echten Welt-Champion, der das Thema Cybersicherheit da ganz weit nach vorne bringt, vielleicht sogar Airbus selbst. Aber tatsächlich, das in der Größenordnung hätte ich gerne, so einen echten Global Player. Ich glaube, das würde uns gut zu Gesicht stehen und würde uns auch massiv helfen, auch in der Souveränitätsdiskussion. Das wäre auf der kommerziellen Seite und auf der staatlichen Seite. Ich glaube, wir haben mit diesem Konzept, dieses Cyberdome, mit dem uns auch der Innenminister da beauftragt hat, schon einen sehr, sehr guten und sehr wichtigen Weg eingeschlagen. Also ich bin ja ein großer Verfechter von der These, dass wir dringend das Thema Cybersicherheit industrialisieren müssen. Wir müssen das Thema, so albern es klingt, wir müssen das Thema Cybersicherheit digitalisieren. Ja, also das muss raus aus der in Anführungsstrichen Expertenecke rein in die industrialisierte, automatisierte und dauerhaft implementierte, integrierte Ecke, wirklich in die Digitalisierung. Und das ist der zweite Punkt, da gehen wir, glaube ich, mit dem Cyberdome genau in die richtige Richtung. Und den werden wir jetzt Stück für Stück aufbauen, das wird eine Weile dauern. Aber ich glaube, der Weg ist genau der richtige, weil es dieses Automatisierungs-, Digitalisierungs-, Industrialisierungs-Vehikel ist, um hier eine Gesamtarchitektur zu bauen, die dann auch wirklich schützen kann. Und insofern ist das für mich eigentlich die beiden Richtungen sind für mich da wichtig.
Dann vielleicht auch die Frage, wie kommen wir da ins Doing, beziehungsweise etwas, was ja oft diskutiert wird in Deutschland, die digitale Perfektion oder insgesamt das Streben nach Perfektion, was vielleicht auch innovationshemmend ja auch wirken kann, sind wir eigentlich über Risiken und akzeptable Ausfallszenarien deutlich informiert, beziehungsweise müssen wir da mehr drüber sprechen, wie groß ist dieser Cyberdruck wirklich, müssen wir uns da von dieser gewissen Perfektion verabschieden und eben ins Doing und ins Machen kommen und da auch Trial and Error uns leisten können, wobei natürlich bei Themen wie Cybersicherheit das Ganze auch teuer werden kann, mir ist das sehr bewusst.
Es ist die Kunst im Risikomanagement ist ja wissen, wo man schlampen darf und wo man aber auch wirklich ganz genau sein muss und wo man sehr, sehr sicher sein muss. Also ich glaube, die Kunst liegt tatsächlich darin, Hirn einschalten und an der Stelle entscheiden, hier ist es wichtig und hier sagen wir, lass mal 5 Grad sein. Und wo ist da das Problem? Das Problem ist, wenn wir immer nur in 0 und 1 denken, im Sinne von, wir müssen ein Risiko mitigieren versus, wir können uns gar kein Risiko leisten. Also so dieses, es muss immer perfekt sein. Nein, ich glaube, in ganz, ganz, ganz vielen Fällen reicht 80%, manchmal reicht sogar 60. Ja, aber das Entscheiden ist das Entscheidende. Und für mich wichtig, ins Doing kommen auf jeden Fall. Wir müssen an ganz, ganz vielen Stellen anfangen, ganz überall anfangen und dann feststellen, okay, hier brauchen wir vielleicht nicht ganz so viel. Hier haben wir jetzt mal folgende Schritte gemacht. Ich habe vor kurzem eine Grafik gesehen zum Thema Standards für den Cyber Resilience Act. So, das ist jetzt nicht die wichtige Information. Die wichtige Information ist, dass da so Hochlaufkurven sind. Man sieht quasi, wie weit der Standard entwickelt ist. Da ist eine ganze Liste. Und man sieht dann, gibt es auch auf unserer Webseite übrigens, da sieht man dann quasi, wie weit ist jeder Standard, in welchem Stadium ist jeder Standard. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Was sind die Disziplinen, wie weit sind wir da jeweils und wo müssen wir weiter und wo kann man auch irgendwann stehen bleiben. Diese Übersicht, diese Transparenz und eine bewusste Entscheidung darüber, das ist das, was ich mir wünsche. Und ich glaube, da sind viele Felder, in denen wir noch einiges tun müssen, auch wir als BSI, aber eben halt auch tatsächlich in der Industrie und auch in der Gesamtarchitektur für Deutschland. Wir reden über O-Plan, wir reden über Gesamtresilienz, wir reden über Angriffe. Das ist ein unglaublich vielschichtiges Feld und das muss geordnet werden.
Wir haben jetzt über die Rollenverteilung Staat und Industrie, Wirtschaft viel geredet. Wollen wir mal noch den Player Staat noch mal ein bisschen mehr rein, und zwar in seiner bei uns föderalen Struktur. Da würde ich natürlich gerne nochmal fragen, was für eine Rollenverteilung braucht es da zwischen Bund, Ländern und Kommunen? Wir haben ja dieses föderale System nun mal. Wer sollte aber im Ernstfall das Steuer in der Hand haben?
Also Ernstfall heißt für dich dann im Falle von einem Vorfall, im Falle von einem Incident.
Von einem Major Incident. Dann in dem.
Genau. Also ich habe erstmal überhaupt kein Problem damit, wenn jeder, der mithelfen kann, auch mithilft. Ich glaube, wir brauchen hier tatsächlich ein Mehr ist Mehr. Es gibt unglaublich viel zu tun und jeder, der die sich engagieren möchte im Bereich Cybersicherheit, be my guest. Bitte ja. Also insofern freue ich mich, wenn Kommunen an vielen Stellen da aktiv sind. Ich freue mich definitiv, wenn Länder da an ganz vielen Stellen aktiv sind. Und wenn die Vorfälle selber bewältigen können, dann freue ich mich, wenn sie das auch tun. Was mir wichtig ist, ist, dass wir es schaffen, eine Gesamtkoordination hinzubekommen. Für den Fall, dass es eben halt nicht innerhalb eines Bundeslandes stattfindet, sondern tatsächlich länderübergreifend ist, brauchen wir sofort gemeinsames Lagebild miteinander. Wir brauchen sofort ab Sekunde null eine Handlungsfähigkeit und wir brauchen sofort auch ein koordiniertes Handeln. Das ist das, was mir an der Stelle wichtig ist. Und das müssen wir noch aufbauen, da sind wir noch nicht. Und, aber wir haben uns da auf den Weg gemacht und ich bin da auch zuversichtlich, dass wir das miteinander hinbekommen. Und wenn ich mir vorstelle, ne, ich habe es, glaube ich, ganz am Anfang meiner Amtszeit, habe ich immer gesagt, wenn in Hamburg und in München das Licht ausgeht, dann bin ich total fein damit, wenn Hamburg sagt, komm, ihr lieben Bayern, wir kümmern uns mit euch darum, das kriegen wir dann schon hin, wir koordinieren euch gerade mit. Daraufhin lachen die Bayern dann meistens ein bisschen gekünstelt, das macht nichts. Aber der entscheidende Punkt für mich an der Stelle ist, in dem Moment muss es eine Koordination geben. Und wenn Hamburg dann sagt, die machen das, muss ich mich da überhaupt nicht mehr einmischen. Bin ich der letzte Mensch, der noch mehr Arbeit braucht. Wir haben echt genug zu tun. Aber wenn das nicht so ist, dann müssen wir halt ab Sekunde null auch gemeinsam festlegen, wer geht jetzt in den Lead und wer koordiniert das. Wenn in einer der beiden Städte das Licht ausgeht, dann kann ich noch einen operativen Ausfall mir vorstellen. Wenn es in zwei Städten ist, dann habe ich wahrscheinlich ein größeres Problem. Und dieses größere Problem muss gemeinsam betrachtet werden. Und an diesem Punkt sind wir tatsächlich aus meiner Sicht noch nicht flächendeckend. Es gibt Koordinierungen, natürlich klar, es gibt auch ein Lagezentrum, auch im BMI, bei uns läuft das IT-Krisenlagezentrum, das haben wir alles. Aber dass das so verzahnt ist, dass das wirklich in dem Moment, man weiß genau, wen man anrufen muss und dann geht es direkt los, da sind wir, glaube ich, noch nicht eingeübt genug und da sind wir aber auch dran.
Ja. Koordination, Kommunikation, Operation, dann letztendlich in der operativen Praxis. Wie wird das umgesetzt? Das führt mich dann auch gleich zu meiner nächsten staccato-artigen Frage. Merke ich gerade, wie wir da vorankommen. Bigger Picture, Sicherheitsregulierung auf EU-Ebene. Ganz viele Vorgaben kommen ja aus Richtung EU und müssen auch formell korrekt umgesetzt werden, auch in Nationalstaaten. Aber in der operativen Praxis frage ich mich manchmal, ob das für die Unternehmen dann auch wirklich handelbar ist. Oder dann, wir kommen wieder zu dem Thema, dann bremsend auf die Innovation sich auswirken und auf die Handlungsfähigkeit letztendlich der Unternehmen. Siehst du da ein Problem, siehst du da ein Thema, was auch mit betrachtet werden muss bei der Umsetzung der größeren EU-Frameworks, Sicherheitsrahmen?
Also ich halte es für absolut essentiell, dass man darauf achtet. Es muss uns klar sein, dass Regulierung immer nur die letztmögliche Lösung sein kann, Last Resort, mir fällt das gerade das deutsche Wort nicht ein, ihr wisst, was gemeint ist. Also dann und nur dann, wenn es absolut notwendig ist. Das macht man ja nicht zum Spaß. Ich unterstelle auch mal, dass diejenigen, die Regulierung machen, das auch so im Blick haben. Und gerade was so die Cyberregulierung angeht, also das Thema NIS 2, Cyber Resilience Act, einmal die Treiberverantwortung, einmal die Herstellerverantwortung. Diese beiden Regulierungen sind aus meiner Sicht ganz klar Ausdruck der Notwendigkeit und der Dringlichkeit. Es ist eben nicht mehr nur eine betriebswirtschaftliche Frage. Wenn ein Kraftwerk, eine Energieversorgungsanlage, Wasser, was auch immer, wenn da was ausfällt, dann ist es heutzutage eben halt blöderweise nicht mehr nur ein lokales Problem und dort in der alleinigen Verantwortung des jeweiligen Unternehmens, sondern es ist in der aktuellen geopolitischen Lage, in der Bedrohungssituation, in der wir uns befinden, eben halt blöderweise ein volkswirtschaftliches und ein gesellschaftliches Problem. Das heißt, wir können es nicht nur dem einzelnen Betrieb überlassen, so gern man das auch möchte. Aber das Problem ist zu groß geworden. So, und das heißt, wir müssen im Prinzip an dieser Stelle dafür sorgen, dass dort nachgelegt wird und dass sich dort auch gekümmert wird. Insofern aktuelle Regulierung an der Stelle Ausdruck der Notwendigkeit und der Dringlichkeit für den Bereich Cybersicherheit. Ich würde mir wünschen, es wäre nicht notwendig, aber es ist notwendig, weil wir eben halt an zu vielen Stellen einfach noch unsere Angriffsflächen nicht hinreichend geschützt haben. Wir müssen was tun. Wir bemühen uns als BSI ganz, ganz klar, das möglichst stressfrei zu machen im Sinne von möglichst wenig bürokratische Hürden, sondern möglichst einfach. Wir haben ein Portal dafür eingebaut, sodass man sich für NIS2 direkt registrieren konnte. Ich sage es nochmal, weil ich das so gerne sage. Am 6. Dezember kam das Gesetz und die Behörde, die Zuständige, nämlich wir, sagte, ist okay, wir sind fertig. Ja, also wir sind bereit. Das ist, also alleine das muss man sich schon mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Da gibt es ein Gesetz und die zugehörige Behörde sagt, wir sind bereit, kann losgehen. Sagen wir, das Portal haben wir dann kurz danach freigeschaltet, Anfang Januar, vor Weihnachten macht man keinen Release, haben das kurz nach Neujahr dann freigeschaltet und wir haben da inzwischen jetzt schon über 15.000, ich glaube, wir sind fast bei 60, aber nagelt mich nicht drauf fest, Registrierung jetzt auch drin. Damit bin ich durchaus zufrieden. Das sind noch nicht alle, da muss man jetzt auch noch hinterher putzen, aber das ist doch definitiv schon ziemlich gut. Diese Dinge möglichst einfach machen, vorab gut informieren, dafür sorgen, dass das, was dann passiert und was mit der Regulierung eigentlich erreicht werden soll, nämlich die Cybersicherheit verbessern, auch den echten Fokus bekommen kann und die Bürokratie etwas weniger Fokus, das ist unser Job und das versuchen wir. Und die Verantwortung nehmen wir sehr, sehr ernst, als Behörde, als die umsetzende Behörde. Nichtsdestotrotz müssen wir aufpassen bei jeder Regulierung, dass wir dafür sorgen, dass in der Tat es Innovation und Wachstum nicht beschneidet. Das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Sache. Das ist keine BSI-Aufgabe, wir sind die Umsetzer. Aber das ist natürlich eine Aufgabe auch für diejenigen, die eben halt Gesetze auch erlassen oder Verordnungen oder Ähnliches. Und das gilt natürlich auch für die EU.
Das ist auf jeden Fall ein Spagat. Und ja, gut zu wissen, dass ihr da auch einen Blick drauf habt, genau, weil das Thema uns natürlich auch ganz entscheidend umtreibt. Kommen wir mal zu der Gretchenfrage, digitale Souveränität.
Ach, die, ja.
Und digitale Abhängigkeiten.
Habe ich auch was von gehört, ja.
digitale Abhängigkeiten generell, ob bei Hardware, Software, Cloud-Infrastruktur. Bereitet es dir Bauchschmerzen, was aktuell die nationale Sicherheit angeht? Oder was für einen Blick hast du auf dieses Thema, was ja nun wirklich ein Major-Thema ist, gerade auch in aller Munde, Stichwort Souveränität Europas, digitale Souveränität in dem gerade geopolitischen Rahmen.
Absolut. Also es ist ein Thema, das uns in der Tat sehr umtreibt. Wir haben drei große Richtungen im Moment. Wir haben das irgendwann für uns geordnet. Ich hatte es vorhin gesagt, das ist so viel. Irgendwann muss man sich mal hinsetzen, ordnen. Das eine ist Cybercrime. Jede Menge Gruppen, die uns angreifen. Das andere ist das Thema Cyberkonflikt. Also alles, was irgendwo auch ein Stück weit einen politischen, staatlichen Hintergrund hat. Und das dritte Thema ist das Thema, wir haben Cyber Dominance getauft, also Abhängigkeiten, die wir haben. Das Grundmuster ist, wir benutzen eine Technologie und der Hersteller hat weiterhin Zugriff auf das Produkt, auf Daten daraus, sitzt gegebenenfalls außerhalb der EU. Ja, damit müssen wir umgehen. So, und insbesondere die Frage, haben wir eigene Technologien, eigene Unternehmen, eigene Wirtschaft, die wir auch da dem entgegenstellen können oder dazustellen können, sagen wir es mal so, ein bisschen freundlicher. Das sind Themen, die uns definitiv umtreiben. Und die Diskussion wird im Moment massiv verkürzt auf das Thema Cloud. Das halte ich für viel zu kurz gesprungen. Wir haben das Thema Finanzen. Guckt mal alle in eure Portemonnaies oder Handys und guckt mal, welche Kreditkarten ihr da habt. Guckt mal, mit wem ihr online bezahlt. Also Finanzbereich, deswegen ist mir auch der digitale Euro wichtig, auch aus alter Verwendung, aber unabhängig davon. Das Thema Energie ist ein ganz, ganz wichtiges, vor allen Dingen, wenn wir uns überlegen, dass wir versuchen, Energiewende hinzubekommen. Electrify everything. Dazu braucht man Steuerungstechnik. Diese Technik kommt heute woher und wer hat daraufhin weiter Zugriff? Wo gehen die Daten hin? Ist ein Thema. Die Autos durch die Gegend bei uns fahren, auch die übertragen Bilder. Wir haben das Thema Telekommunikation, bin ich ja hier genau richtig. Also das Thema Telekommunikation, auch hier gibt es die Abhängigkeiten und entsprechende Verbreitung. Es ist immer eine Frage der Konzentration, damit entsteht ja die Abhängigkeit. Und ja, und übrigens haben wir dann auch noch Cloud. Aber ihr seht, in den Themen, die ich gerade aufgezählt habe, stecken sehr, sehr viele Abhängigkeiten, die potenziell genauso groß, vielleicht sogar noch größer sind. Also ich glaube, die Fragen, die wir uns stellen müssen im Bereich der digitalen Technologien, sind größer als nur die Verkürzung auf Cloud. Und meine These ist, das wird erst dann besser, wenn wir uns aufmachen, digital erfolgreich zu werden. Wir haben keine andere Wahl, als digital erfolgreich zu werden. Das müssen wir tun. Ich nenne das für mich immer das digitale GDP. Also sprich, wir müssen es schaffen, in dem Bereich deutlich mehr zu tun, erfolgreiche Industrien, erfolgreiche Unternehmen aufzubauen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Regulierung kann uns kurzfristig sicherer machen, sie wird uns aber nicht erfolgreich machen. Das ist unser eigener Job, das müssen wir auf der kommerziellen Schiene lösen und auf der unternehmerischen Schiene lösen. Anders wird das nicht klappen. Und ich behaupte, gerade das Unabhängigkeitsthema und damit auch das Sicherheitsthema, das damit einhergeht, wird dann und erst dann gut, wenn wir es schaffen, eigene große Player zu etablieren, die da mithelfen können und dann auch auf Augenhöhe dafür sorgen, dass diejenigen, mit denen wir auch weiterhin arbeiten wollen, ob im Cloud-Bereich, ob im Energiebereich, ob im Telekommunikationsbereich, die dann aber auch so abzusichern, dass wir ein Stück weit Kontrolle auch wieder zurückbekommen. Ich sage immer so ein bisschen so eine Hülle drumherum machen. Die Kontrolle darüber, was mit unseren Daten passiert, was mit unseren Technologien passiert, vor allen Dingen in den kritischen Sektoren, die hätte ich schon gerne wieder.
Starkes Statement. Aktuell haben wir ja ein Thema jetzt gerade auch, das BSI hat sich ja, also du hast dich ja dazu auch geäußert, ist vielleicht ein Tool, ich spreche über Claude Mathers, das dabei helfen könnte. Transparenz, Schwachstellenmanagement. Könnte es ein Allheilmittel sein oder ist das eine komplette Katastrophe, die uns ins Verderben reißen wird? Vor allem, wenn man betrachtet, dass ja jetzt der Zugang, also ich weiß nicht, inwieweit du dir das Tool angucken konntest, das Ganze dann an besonders mächtige Unternehmen dann eben auch ausgegeben wird und eine übermächtige Marktposition dann auch dadurch erreicht wird. Ist das eine Chance? Ist das ein Risiko? Wo ist da die Abwägung? Wie ist dein Blick da drauf?
Versuche ich gerne ein paar Worte dazu zu sagen. Also das Thema ist natürlich gerade in aller Munde, ne? Ist jetzt brandheiß. Die Berichte fliegen hin und her, ihr könnt es euch vorstellen. Zunächst mal, wir haben selber das Tool nicht getestet, wir konnten es nicht testen, aber wir haben uns mit den Menschen dort unterhalten. Also wir waren mit Anthropic da tatsächlich auch genau zu diesem Thema auch im Austausch, auch im Vorhinein. Und der für mich spannende Punkt an der Stelle ist jetzt nochmal einen Schritt zurückzugehen. Da gibt es jetzt Tools, mindestens eins, die in der Lage sind, Schwachstellen einfach zu finden. So, teilweise Schwachstellen, die sind 25 Jahre alt, ja? Also uraltes Zeug. Die Zero Days, über die wir uns die letzten Jahre unterhalten haben, liegen plötzlich sozusagen alle in greifbarer, offener Nähe. Und es ist eigentlich völlig egal, ob das jetzt Anthropic ist oder irgendein anderes Tool, das KI, das irgendwann können würde, mir war es klar, ein Großteil meiner Leute auch, wir wussten, dass wir an diesen Punkt kommen würden. Und das wird nicht, also Anthropic wird nicht die einzige Firma sein, die das kann. Ja, also wenn man sich heutzutage anschaut, wie gut die Coder aus anderen KIs sind, auch aus chinesischen Modellen, dann ist der Schritt zu einem guten Coder, also von einem guten Coder hin zu eben halt auch einem Tool, das Code so gut versteht, dass es eben halt auch einen Weg durch die Schwachstellen findet, mit einem entsprechenden Reasoning, mit einem entsprechenden Analyse, der ist in greifbarer Nähe. Das heißt, wir werden demnächst mehrere Werkzeuge haben, die das können. Mindestens mal in chinesischer und amerikanischer Hand. So, und die Frage ist jetzt so ein bisschen, wo führt das jetzt hin? Mhm. Idealerweise, also ich nehme jetzt mal ein Best- und ein Worst-Case-Szenario. Ein Best-Case-Szenario, in 2 Jahren ist die komplette Schwachstellen-Thematik für alles einfach durch. Also heute habe ich jede Menge Unternehmen, ich zitiere an dieser Stelle einen DAX-CISO, der sagte, wir versuchen hier mit Patching und Ähnlichem mit linearen Methoden einem exponentiellen Problem beizukommen, weil einfach immer mehr Schwachstellen gefunden werden. So, wenn jetzt irgendwann alle Schwachstellen gefunden sind und alle auch offen liegen und keine neuen mehr dazukommen, weil man Tools hat, die von vornherein her finden, dann ist das Thema auch einfach mal durch. Das wäre eine schöne Vision. Der Weg dahin ist die Hölle, weil das würde so und so lange Übergangszeiten bedeuten, in denen die Welt massiv verwundbar ist. Ja. Aber irgendwann wäre es dann durch. Das wäre jetzt mal das Best-Case-Szenario. Ein Worst-Case-Szenario ist, diese Tools bleiben in der Hand weniger und alle diejenigen, die sie nicht in der Hand haben, werden auf dem Weg dahin, ja, im Prinzip immer diejenigen sein, die massiv angegriffen werden können von denjenigen, die diese Tools haben. Das wäre das Worst-Case-Szenario. Das kann man wahrscheinlich auch nochmal schärfer formulieren, aber ich lasse es mal im Moment an dem Punkt. So, und unser Job muss jetzt sein, dafür zu sorgen, dass wir bei einem Best-Case-Szenario landen und Übergangszeit dazwischen auch gut managen. Und dazu gehört auch wieder ein Souveränitätsthema. Es kann nicht sein, dass nur wenige Nationen auf diesem Planeten diese Fähigkeiten haben. Europa muss diese Fähigkeiten haben. Wir müssen diese Fähigkeiten selber haben. Deswegen meine These, wir brauchen mindestens zwei große, leistungsfähige und konkurrenzfähige Modelle, die auf dem globalen Markt mitspielen können. Das in den derzeitigen Transformer-Technologien, und meines Erachtens brauchen wir auch durchaus eine entsprechende Forschung und auch einen Antritt, zu schauen, wie sehen denn alternative KI-Technologien noch aus. Da gibt es noch ein paar echt vielversprechende Ansätze. Da dürfen wir auch nicht von abgehängt sein. Das heißt, wir brauchen definitiv wieder das Gleiche. Wir müssen digital erfolgreich werden, um am Ende des Tages auch unsere Cybersicherheit in den Griff zu bekommen.
Und wir sehen auch da wieder Vielfalt gut, Monopole, Oligopole schlecht, also in a nutshell sozusagen. Führt mich auch gleich zu der nächsten Frage, Open Source. Und zwar Open Source in der Verwaltung. Das wird ja auch sehr kontrovers diskutiert. Es gibt diverse Vorstöße von Bundesländern, wie zum Beispiel Schleswig-Holstein. Wie siehst du das? Ist das ein Sicherheitsrisiko? Ist das eine große Chance? Open Source ist ja da auch in Fragen Cybersicherheit immer ein viel diskutiertes und sehr kontrovers diskutiertes Thema.
Also zunächst mal, Open Source ist weltweit massiv verbreitet. Also massiv verbreitet übrigens auch in der Verwaltung. Also auch da wieder, wir verkürzen die Diskussion. Wir gucken im Moment jetzt ausschließlich auf ein Prinzip des Workplace-Thema. Also dieses, welches Betriebssystem habe ich auf meinem Rechner und welche Office-Varianten benutze ich auf meinem Rechner. Guck doch mal, was in der Verwaltung im Backend läuft. Das ist alles Open Source. Also ich meine, da laufen Linux-Kisten, da laufen Linux-basierte Betriebssysteme, da laufen Server-Systeme, das ist alles Open Source. Also insofern ist diese These mit, die Verwaltung nutzt kein Open Source, an der Stelle einfach schon mal, die stimmt schon mal nicht. Die Diskussion findet eigentlich im Workplace-Bereich statt. Das ist die Diskussion, die gerade aufgemacht wird und die ist auch berechtigt. So, und aus meiner Sicht ist hier noch ein gutes Stück Weg zu gehen. Zum einen dafür zu sorgen, dass es eine größere Verbreitung findet und zum anderen aber auch dafür zu sorgen, dass wir in einen Bereich kommen, wo wir alles das zur Verfügung haben, was wir für unsere tagtägliche Arbeit brauchen, und zwar in leistungsfähig, wirklich in leistungsfähig, und auf der anderen Seite aber eben halt auch eine entsprechende Resilienz durch Open Source einbauen. Ich glaube, die Kunst liegt darin, hier einen guten Mix zu bauen, einen guten Mix aus Open Source vielleicht, also, und ich meine jetzt tatsächlich, also vor allen Dingen souveräne Lösungen, aus Europa stammende Lösungen etc. pp. Wir haben Zendis, hier einen starken Player, den müssen wir stark machen. Also das bedeutet am Ende des Tages aber auch Aufträge, ja, das bedeutet Umsatz, ansonsten kriegen wir das nicht hin. Also das sind die das hätte ich gerne stärker und mehr, und auf der anderen Seite hätte ich hier, genau wie sonst auch in der Doppelstrategie, bei Clouds oder bei anderen Themen, das, was wir vielleicht aber trotzdem von außen auch noch brauchen und oder wollen, so absichern und so abkapseln, dass wir ein Stück weit eine Kontrolle auch zurückbekommen. Und ich glaube, die Kombination von den beiden macht's. Und das, für mich ist das keine Schwarz-Weiß-Diskussion, es ist kein Entweder-Oder, es ist ein Und. Mhm. Und ich wehre mich auch dagegen zu sagen, das müssen wir jetzt alles selber machen, weil ansonsten sind wir nicht souverän und dann geht die Welt am Ende. Und umgekehrt wehre ich mich auch dagegen zu sagen, na, wir haben ja eh keine Chance. Nee. Auf geht's, ja, Kopf aus dem Sand und eine gute Balance zwischen den beiden finden.
Auf geht's. Und was wir auf der technischen Seite dafür brauchen, Standards, Interoperabilität, dass das auch gut ineinander greift und funktionieren kann. Und ich darf schon mal spoilern, Ende Juni wird hier eine Veranstaltung stattfinden, genau zu dem Thema Open Source in der Verwaltung. Also stay tuned, um mal wieder bei Anglizismen zu bleiben. Immer dranbleiben und schauen, was bei uns auf dem Programm ist. Es ist immer spannend und immer interessant. Warum ich heute so entspannt bin, das ist ja normalerweise bei uns 30 Minuten, wie ich das schon angesagt habe, aber du hast dich ja freundlicherweise dazu erklärt, dir ein paar Minuten mehr zu nehmen.
Klar.
Deswegen würde ich ganz gerne auch gleich die Runde für unsere Zuschauer hier im Saal, aber auch online öffnen. Bevor wir das aber machen, wir haben sehr viel über Makrothemen, Geopolitik, Cybersicherheit im Großen gesprochen. Vielleicht auch jetzt nochmal ins Mikrothema, was kann jeder Einzelne für sich tun, was können wir als Individuen dazu beitragen, was Cybersicherheit angeht. Genau, und da die Frage, ja, was kann ein jedes einzelnes Individuum tun, um zu mehr Cybersicherheit für sich, aber vielleicht auch im gesellschaftlichen Kontext beizutragen?
Also, relativ einfach. Ich habe da so eine kleine Mini-Wunschliste und die ist auch gar nicht so schwer zu erfüllen. Automatische Updates einschalten. Das ist schon mal ein gutes Stück. Gerne Passkeys verwenden. Ja, also umstellen auf Passkeys. Das ist auch nochmal ein echter Sicherheitsgewinn. Ja, und dann gucke ich mal noch ein bisschen in Richtung Zukunft. Wenn eine Eudi-Wallet da ist, gerne installieren und nutzen. Ich glaube, das wird nochmal ein echter Gamechanger. Die drei Sachen individuell hier schon erfolgreich machen können und da schon mal sich selber ein bisschen besser absichern. Ganz ehrlich, dann schlafe ich schon mal wieder ein bisschen ruhiger.
Sehr gut, wie alle dann wahrscheinlich. Also jetzt haben wir gute Hausaufgaben. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast.
Gerne.
Also ich muss sagen, das war ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Und diesmal, ich meine, man sagt es immer, aber diesmal meine ich es auch wirklich.
Okay, habt ihr gehört, ja?
Ich hoffe, wir bleiben weiter im Dialog.
Auf jeden Fall.
Sehen uns bei den nächsten Gelegenheiten wieder, sprechen weiter. Nächstes Mal spätestens bei der Cybernation. Hoffe ich sehr drauf, dass wir uns da sehen. Ich bedanke mich bei unserem Publikum, sowohl im Stream als auch hier vor Ort. Mir bleibt es, euch allen einen wunderbaren Tag zu wünschen. So gut informiert und so abgesichert, im meisten Sinne des Wortes, sind wir, glaube ich, noch nie in den Tag gestartet. Wir sehen uns beim nächsten Event hier im Basecamp. Ich freue mich auf euch.
Dankeschön. Dankeschön.
Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie mit uns verbunden.